Aufenthalt, der Podcast aus Graz mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen.
Hier ist der Haubentaucher Podcast. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt. Heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Claudio Niggenkemper, Co-Redaktionsleiter bei der Grazer Straßenzeitung Megafon. Herzlich willkommen.
Hallo Wolfgang, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gern. Ich habe mir gedacht, ich stelle dich vielleicht doch ganz kurz unserem Publikum vor. 1996 in Münster geboren, 2021 nach Graz gezogen, Studium der Kulturanthropologie, Ethnologie sowie Philosophie und Gender Studies, Masterarbeit in Arbeit. Werden wir vielleicht auch noch klären, erste journalistische Gehversuche über Blogs und Webseiten zu Technikthemen während des Studiums, Quereinsteiger beim Megafon über ein Praktikum, mittlerweile eben Co-Redaktionsleitung und damit verantwortlich für die inhaltliche Leitung zusammen mit der Julia Reiter, nebenbei als freier Journalist und Texter tätig. So, Münster. Kenne ich eigentlich nur aus dem Tatort mit Börne und Thiel. Wie gut spiegelt der Tatort die Stadt wider? Und Anschlussfrage, was spricht dafür oder dagegen, nach Münster zu fahren?
Also es ist lustig, dass der Tatort immer als Anekdote zu Münster gebracht wird. Ich glaube, das ist die einzige Referenz, die Menschen jenseits der Landesgrenze sozusagen kennen. Es spiegelt aber sehr gut die Stadt wider tatsächlich. Also ich glaube, soweit ich mich daran erinnere, den letzten Tatort, den Münster-Tatort, habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren gesehen. Viele Fahrräder, sehr viel Sonnenstunden, aber auch sehr viel Regen. Es wechselt nämlich immer sehr stark ab und einfach eine sehr, wie soll man sagen,
Schöne Altstadt.
Schöne Altstadt, gesagt, ja, also sehr gut wieder aufgebaute Altstadt tatsächlich. Eine der wenigen Altstädte, die so in der Form wieder aufgebaut wurden. Also einfach eine schöne Stadt, muss ich sagen.
Also spricht dafür, dorthin zu fahren. Andererseits, offensichtlich hat es Gründe gegeben, auszuwandern. Warum Graz?
Ganz einfach der Bildungsweg meiner Partnerin sozusagen, mit der ich damals zusammen gewohnt habe und immer noch zusammen wohne, hat uns über die Grenze verschlagen. Sie wollte ein Zweitstudium machen. Ich war fertig mit dem Studium, mit Bachelor, und wollte etwas Richtung Geschlechterwissenschaften machen. Und die Idee war dann, wo können wir das kombinieren? Wo ist die Möglichkeit noch gegeben? Und letztendlich wurde es dann Graz. War so ein bisschen die Frage, Wien oder Graz. Ich muss aber sagen, ich bin jemand, der mit so einer großen Stadt wie Münster oder Graz ganz gut klarkommt. Also 300.000 plus EinwohnerInnen ist das, womit ich mich ganz wohl fühle. Wien ist dann doch etwas groß vielleicht für den nächsten Step. Da gehe ich leichtere Schritte.
So, das Megafon, für alle, die es nicht kennen, und das werden hoffentlich wenige sein, ist eine Grazer Straßenzeitung, die einmal im Monat rauskommt und zum Caritas-Konzern gehört sozusagen. Auf der Website des Megafons liest man Folgendes: unsere Crowdfunding-Kampagne ist abgeschlossen und es wurde ein Ziel von 15.000 Euro erreicht, damit ist das Jahr 2025 zumindest einmal finanziell abgesichert. 2026 fehlen uns erneut knapp 40.000 Euro, weil die Sozialkürzungen der steirischen FPÖ-ÖVP-Landesregierung euch hart getroffen haben. Wie viele andere Sozialeinrichtungen stehen wir damit vor großen Herausforderungen? Meine Frage jetzt, wie sehr muss ich mir denn um das Megafon Sorgen machen und was können wir tun, um das Bestehen zu sichern?
Ja, das ist immer die große Frage, die mich auch im Kollegium, sage ich mal, immer wieder konfrontiert werden, mit der wir konfrontiert werden und ich auch in meinem FreundInnenkreis. Sorgen machen muss man sich schon ganz konkret um das Projekt. Es geht halt wie vergangenes Jahr auch um die Existenz letztendlich. Wir müssen Gelder generieren, die über unsere Einnahmen hinaus gehen und auch über die Unterstützungsgelder sozusagen, die Festbestand haben, wie über die Stadt hinausgehen, um uns noch retten zu können, sage ich mal in dem Sinne. Die 40.000, die da veranschlagt sind, das ist eben das, was wir im vergangenen Jahr fest eingeplant hatten und ab der zweiten Jahreshälfte uns dann gestrichen wurde, eben die zweite Hälfte, die 20.000 in etwa. Da spielen aber auch Gelder zum Beispiel rein, die nicht direkt so als Einmalunterstützung geflossen sind, sondern auch zum Beispiel für die Erstellung einer Weihnachtsfeier für unsere VerkäuferInnen, also jegliche Angebote, die wir die Jahre davor anbieten konnten, sind letztendlich weggefallen und da müssen wir schauen, wie wir das Jahr jetzt gestalten. Also es wird alles etwas abgespeckter und damit sind wir sozusagen weiterhin konfrontiert und schauen von Jahr zu Jahr, wie wir uns da halten können.
Kleiner Disclaimer, wir arbeiten über die FH Joanneum auch ein bisschen gemeinsam und meine Studis hatten den Auftrag, eigentlich auf zwei Ebenen zu arbeiten, nämlich einerseits den Leuten zu sagen, kauft das Heft und gebt dem Verkäufer oder der Verkäuferin nicht einfach nur 50 Cent Trinkgeld. Und das zweite war eben so, Firmen dazu zu bringen, dass sie vielleicht größere Summen locker machen. Wie läuft das? Was erwartest du dir? Melden sich da jetzt vielleicht die ersten Unternehmen generell oder was brauchen wir da?
Also generell, um das Megafon zu unterstützen, vielleicht auf der ganz kleinen Individualebene, sag ich mal, ist es schon ganz, ganz wichtig, in den Austausch mit den Verkäuferinnen zu treten und abseits des Mediums allein das ganze Projekt zu verstehen, sich etwas damit auseinanderzusetzen. Das ist unser größtes Gut, nach außen hin zu kommunizieren. Was ist das Megafon? Wofür steht das Megafon? Und wie ist dieses Medium mit der sozialen Initiative verwoben? Und wie funktioniert das? Ganz wichtig ist dabei, dass das Heft tatsächlich, wenn man VerkäuferInnen unterstützen möchte, mitgenommen wird, damit eben dieser Kreislauf, der die Selbstständigkeit unserer VerkäuferInnen beinhaltet, aufrechterhalten werden kann. Solange das Projekt da ist, solange können die VerkäuferInnen auch legitim auf der Straße stehen und ein Medium verkaufen. Wenn das Projekt nicht mehr da ist, entfällt diese Möglichkeit und VerkäuferInnen haben letztendlich wenig Möglichkeiten, Einnahmen zu generieren und das Medium ist eben auch weg. Sprich, Heft immer mitnehmen, am besten auch mal reinschauen. Zu deiner Frage zurückzukommen, was jetzt passiert, ob viele Unternehmen auf uns schon zugekommen sind infolgedessen oder, naja, da muss man sagen, das Jahr hat jetzt gerade erst angefangen. Wir befinden uns Ende Jänner. Noch ist noch nicht so viel passiert. Wir versuchen uns neu zu sortieren und versuchen neue Spendenwege aufzustellen. Das beinhaltet auch die Umstellung der Website. Da arbeiten wir gerade dran. Wie kann man besser spenden, niederschwelliger? Und wie ist der Zugang sozusagen zu unserem Spenden? Aber noch ist da noch nicht viel passiert. Wir hoffen natürlich, dass jeden Moment ein großer Spender, eine große Spenderin sich denkt, da butter ich unser Geld rein sozusagen, das wäre sehr schön, aber bisher ist es noch nicht passiert.
Hey, ihr Vorstandsvorsitzenden da draußen, es wird Zeit. Auf der Website der Caritas habe ich von dir folgendes Statement gefunden. Was ich durch die Nähe zu den VerkäuferInnen weiß, ist, dass die Realitäten zwischen mir und ihnen weiter auseinanderklaffen als naiv erhofft. Armut, Diskriminierung und die tägliche Konfrontation mit lebensverändernden Unsicherheiten sind Wegbegleiter jener, die zur Bewältigung des Lebens tagtäglich auf den Straßen ein Magazin verkaufen. Erzähl einmal, wer sind denn die Menschen, die uns das Megafon verkaufen wollen?
Generell darf das theoretisch jeder. Also das Megafon steht allen Menschen offen, das erstmal vorweg. Was wir aber immer mehr beobachten oder die letzten Jahrzehnte sozusagen beobachten, ist, dass wir ganz viele Menschen haben, die vor allem aus westafrikanischen Ländern migriert sind, in schwierigen Arbeitsverhältnissen oder Arbeitssituationen sind, sowohl arbeitsrechtlich entweder keinen Zugang haben oder noch keinen, oder im Asylprozess sind. Sprich, eine relativ heterogene Gruppe an Menschen aus den westafrikanischen Regionen, darüber hinaus aber auch sehr viele Menschen aus der Balkanregion bzw. osteuropäischen Ländern, die teilweise zeitlich unabhängig oder zeitlich abhängig in Österreich sind oder in Graz und noch einen Zusatzverdienst brauchen. Darüber hinaus sind aber auch allgemein armutsbetroffene Menschen unsere VerkäuferInnen. Im Vergleich zu anderen Straßenzeitungen sind es wesentlich weniger Menschen, die wohnungslos sind, beziehungsweise obdachlos. Aber das unterscheidet sich eben von Ort zu Ort. Also andere Straßenzeitungen haben da ein anderes Bild an VerkäuferInnen, wir eben relativ stark in dieser Szene. Das hat sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt, kann ich selber gar nicht ganz rekonstruieren. Manchmal sind wir da mal sehr, sehr verwundert, wie sich so eine Eigendynamik schafft. Also wir sind eine sehr hohe Anlaufstelle für Menschen aus diesen Regionen zum Beispiel.
Du leitest die Redaktion gemeinsam mit Julia Reiter. Was sind denn eure Schwerpunkte redaktionell und was ist euch wichtig und was macht ihr bewusst journalistisch nicht?
Also was uns erstmal wichtig ist, ist ganz nah am Menschen Geschichten zu erzählen. Das ist auch das, was, glaube ich, unsere Redaktion oder unser Arbeitsalltag so besonders macht. Wir sind eben Teil einer sozialen Organisation. Im Vergleich zu vielen anderen Medien sind wir eben sehr nah dran an starken Problemfeldern, die in der Caritas verankert sind. Und dadurch haben wir halt auch den Zugang, sag ich mal, die Szene ist der falsche Begriff, aber den Zugang zu dieser Gruppe an Menschen, die mit verschiedensten Problemen konfrontiert sind und die wir dann sozusagen auf Augenhöhe versuchen näher zu bringen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Wir wollen ungern Menschen verprellen, also schnell, schnell eine Geschichte erzeugen, schnell, schnell ein trauriges Foto schießen. Uns geht es darum, das auf Augenhöhe zu machen und dass ein gegenseitiger Benefit besteht. Das ist heutzutage leider, habe ich das Gefühl zumindest, in vielen Medien abhanden gekommen, der Respekt vor den Klientinnen und vor denen, mit denen man sozusagen die Geschichte erzählt oder deren Geschichte man überhaupt erzählen möchte. Es geht dann mehr um die Geschichte als um die Menschen. Das ist mir eben sehr, sehr wichtig und das versuchen wir eben auch aktiv zu vermeiden, um auf deine Frage zurückzukommen, eben die Menschen auf dem Weg des Prozesses zu verlieren. Also wir wollen da im Kontakt bleiben, wir wollen auch mit gegenseitigem Respekt die Geschichten erzählen und das ist unser Ziel.
Ich habe natürlich ein bisschen jetzt in der Vorbereitung reflektiert über mein eigenes Kaufverhalten. Und es ist irgendwie so, du wirst es vielleicht eh nicht das erste Mal hören, wenn so die Monatsmitte schon erreicht ist, dann ertappe ich mich bei dem Gefühl, naja, das kaufe ich mir jetzt nicht mehr, das ist ja eh nicht neu. Was relativ absurd ist, weil eure Geschichten selten top aktuell sind. Glaubst du, ich bin allein mit dem Gefühl?
Nein, auf gar keinen Fall. Wir haben zum Ende letzten Jahres, eben in unserem Jubiläumsjahr, noch eine LeserInnen-Umfrage gestartet. Die habe ich zusammen mit dem Center for Social Research der Uni Graz erstellt. Und da hat sich eben auch gezeigt, dass viele Menschen entweder im Laufe des Monats versäumen zu kaufen und dann nicht mehr das Magazin kaufen oder dann nur noch zur Hälfte des Monats sagen, ach, da gebe ich einfach 1-2 Euro, das Wagergeld oder was ich sonst in der Tasche dabei habe, aber kaufe das Heft eben nicht. Du bist also dementsprechend nicht alleine, das kann ich schon mal sagen. Schön wäre es trotzdem, wenn du es in Zukunft noch kaufen würdest, auch wenn Mitte des Monats ist. Unsere Inhalte sind eben nicht zeitlich, haben kein zeitliches Verfallsdatum und können über den ganzen Monat gerne gelesen werden, auch darüber hinaus tatsächlich.
Ja, ich werde mich bei der Nase nehmen. Was mich mit dem Megafon auch verbindet, ist, dass ich ungefähr alle 15 Jahre eine Geschichte bei euch schreibe. Wie ist denn das, Leute, die gern schreiben, können sich die an euch wenden? Eure Honorare sind übersichtlich, aber man kriegt unter Umständen sogar was, was euch auch von anderen Medien durchaus unterscheidet. Aber wie funktioniert denn der Prozess? Also da ist jetzt ein junger Mensch oder auch meinetwegen ein alter Mensch, so wie ich, und der schreibt oder hat eine Idee für eine Geschichte. Wie läuft das dann?
Also wie du schon gesagt hast, generell darf sich jeder bei uns melden, der die Lust hat oder die Lust packt, eine Geschichte zu erzählen, sie vielleicht nicht woanders hat unterbringen können oder mit einem neuen Spin bei uns vielleicht nochmal veröffentlichen möchte. Wir sind da immer sehr, sehr offen. Meine Co-Redaktionsleiterin Julia Reiter und ich, wir sind oder unsere E-Mails-Postfächer stehen immer offen für alles. Unsere Adressen sind auf der Website und gerne einfach in die Mail-Postfächer reinsliden sozusagen. In die DMs geht auch, aber auf Insta passiert bei mir wenig. Dementsprechend wird man bei mir nicht wahrscheinlich auftauchen, aber bei meiner Kollegin vielleicht. Und das ist immer sehr, sehr gern gesehen und wir freuen uns sehr auch über Inspirationen oder Kooperationen in der Hinsicht. Wir können das an allen Ecken gebrauchen und das zeigt uns auch immer wieder, da das doch tatsächlich immer wieder passiert, dass wir einen relativ hohen Zuspruch auch haben in der Szene, aber auch auf Seiten der LeserInnen, die gerne etwas mitteilen möchten.
Was fehlt denn dir noch am Megafon? Was wäre denn super, wenn man noch im Blatt hätte?
Im Blatt oder für das Projekt?
Von mir aus beides. Aber jetzt einmal auch im Magazin, weil wenn ich es durchlese, denke ich mir immer, ja, es ist lieb, es ist okay, es ist gut, aber irgendwie, man hätte halt dann noch Wünsche. Keine Ahnung, ich könnte es jetzt nicht einmal formulieren, aber du wirst öfter über das Magazin nachdenken als ich.
Ja, es ist so ein bisschen schwer zu sagen. Ich habe natürlich Wünsche, die möchte ich gar nicht groß verbalisieren, weil sie sonst schweben sie die ganze Zeit über mir und ich habe ein schlechtes Gefühl, weil ich sie nicht umsetzen kann. Tatsächlich möchte ich einfach mit meinen limitierten Ressourcen und denen meiner KollegInnen endlich eine Arbeit machen, die dem auch wert ist, was das ganze Projekt mit sich bringt. Das hat die letzten Monate nicht immer ganz funktioniert. Es kamen 1000 Dinge nebenbei. Wir mussten sozusagen unseren eigenen Hintern retten finanziell. Das sind Dinge, die wenig mit journalistischer Arbeit direkt zu tun haben, sondern mehr mit Existenzsicherung. Da bleibt natürlich viel auf der Strecke. Es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir in einen redaktionellen Fluss kommen, der sich wirklich auf das Redaktionelle bezieht und dort auch bleibt, sodass wir unsere Arbeit immer ein bisschen besser machen können. In letzter Zeit ist es eher das Gegenteil, beziehungsweise ein sehr schwankender Prozess. Und ich glaube, das kennst du auch, wenn man nicht in einem Flow ist, dann werden die Ergebnisse am Ende auch eher so ein bisschen mal so, mal so. Und ich glaube, das fehlt dem Megafon sehr stark, also eine gewisse Konstanz nach oben hin, sag ich mal, sich zu verbessern. Und darüber hinaus, es ist immer Platz da, theoretisch Dinge auszuprobieren. Die Möglichkeit habe ich jetzt auch mit meiner Kollegin zusammen, Dinge auszuprobieren, aber dafür müssen die Ressourcen halt da sein. Und ich will es jetzt nicht verschreien, deshalb sage ich gar nichts, was ich mir so alles wünschen würde, damit nicht irgendwer sagt, Mann, das habt ihr ja immer noch nicht umgesetzt in 3 Jahren.
Ich nutze jetzt mal den Münsteraner. Wie beurteilst du denn die Medienlandschaft in Graz?
Naja, verhältnismäßig dünn. Aber gemessen an dem, was ich in Münster oder aus Münster kenne, ebenwürdig tatsächlich. Es ist in derart großen Städten um die 300.000 oder knapp drunter leider, glaube ich, oft das Problem, dass die Medienlandschaft so in den letzten Jahren sehr stark ausgedünnt wurde. Die Fördergelder werden gekürzt, so wie letztes Jahr auch gesehen. Und am Ende stehen nur noch ein paar Medien da, die wiederum auch sehr stark ihre Redaktionen runterkürzen, weil die Gelder fehlen. Also die Entwicklung geht in die Richtung, dass es immer weniger wird. Und ich muss sagen, das ist etwas sehr, sehr Beängstigendes, wenn ich daran denke, welche wichtige Rolle sie dann doch haben, wenn alles nur noch über Social Media kommuniziert wird oder über große Medien, die nationalweit sozusagen berichten, dann bleibt so das Lokale, das Nahe am Menschen doch schnell auf der Strecke. Das finde ich sehr schade. Und das ist in Münster eben sehr schnell auch der Fall gewesen. In den letzten Jahren habe ich beobachten können, dass sich da doch ein neues Medium auch hat gründen können, das RUMS. Ein sehr cooles Projekt als Lokalmedium, was wirklich sich gesagt hat, wir wollen das ganze Ding neu denken. In Münster gibt es übrigens auch eine Straßenzeitung, die draußen. Die kann aber da nicht mithalten mit dem neuen RUMS, aber sie besteht weiterhin. Keep going. Und daneben gab es eben die Westfälischen Nachrichten bzw. die Münstersche Zeitung, die ähnelt so ein bisschen hier der kleinen Zeitung. Und da hat sich dann eben dein neues Medium gedacht, da preschen wir rein, da wollen wir jetzt mal was Neues machen. Und das finde ich sehr cool und ich glaube, dafür gibt es hierorts auch immer wieder Potenzial, nochmal Dinge auszuprobieren.
Beschreib RUMS noch kurz, ist das ein Printprodukt auch oder?
Nein, es ist, also soweit ich weiß, hauptsächlich ein digitales Projekt, was sich auf die Fahne geschrieben hat, sozusagen die Geschichten aus Münster ganz schnell und kurz mitzuteilen. Hin und wieder gibt es auch ein paar Textwüsten, wo man sich dann durchklicken darf, aber es geht darum, sozusagen nah an der Stadt zu sein und mehr an der, wie soll man sagen, an der pulsierenden Gesellschaft der Stadt und nicht so weit von oben. Und das finde ich eigentlich einen sehr coolen Ansatz. Die Redaktion ist sehr, sehr jung und sehr heterogen aufgestellt, teilweise migrantisch besetzt, mit queeren Personen da drin, sodass man sagt, man hat verschiedenste Blickwinkel auf eine junge, sehr studentische Stadt. Und das zum Beispiel fehlt in Graz noch so ein bisschen. Da kann das Megafon zum Beispiel mit seinen limitierten Möglichkeiten gar nicht reinschlagen und wir müssen natürlich auch was anderes bedienen.
Du hast das Thema Förderungen schon angesprochen. In Österreich zumindest ist es so, große Medienhäuser kriegen Millionen. Kleine unabhängige Medien, mehr oder weniger unabhängig, aber sagen wir mal, wie das Megafon zum Beispiel, kriegen wenig bis nichts. Ist das Medienförderung, wie sie sein sollte?
Aus meiner persönlichen Sicht, nein. Also generell bin ich der Meinung, dass Medien gefördert werden sollten auf einem nach einem Maßstab, der die Qualität misst, was auch immer das sein mag, das muss dann genau definiert werden. Bisher erscheint mir das nicht der Fall zu sein. Also große Medien bekommen, Medienhäuser bekommen Geld, publizieren, was immer sie möchten, teilweise populistische Propaganda bis hin zu klassischem Boulevard, der keinerlei, wie soll man es sagen, Informationswert mit sich trägt. Meine Meinung, das ist jetzt ganz persönlich gesagt, und da wird sehr viel Geld reingesteckt, wohingegen kleine Medien, die sich, ich sag's jetzt einfach, Tag ein, Tag aus den Arsch aufreißen, kriegen am Ende nichts und stehen ein bisschen blöd da, müssen um ihre Existenz kämpfen, müssen Crowdfundings aufstellen, so wie wir letztes Jahr. Das ist einfach, das ist etwas, was in mir etwas ganz, ganz viel Unruhe auslöst und die ich ganz beunruhigend finde und hoffe, dass sich da in Zukunft noch sehr viel dran ändern wird. Dafür müssen aber, glaube ich, kleinere Medien auch sehr stark zusammenhalten und sich gegenseitig stützen.
Ich bin ja zumindest am Rande mit der Ausbildung junger Menschen konfrontiert, die nach wie vor in den Journalismus wollen. Demokratiepolitisch auch durchaus sinnvoll. Was sollen wir Ihnen zum Beispiel an der FH mitgeben und warum macht es immer noch Sinn, diesen Weg gehen zu wollen?
Boah, das ist eine sehr große Frage.
Ja, das große ist Fragen eine... hier in einem kleinen Podcast.
Ich glaube, also ich bin der Meinung, dass Journalismus etwas fast schon Zeitloses hat. Es geht darum, eben Menschen zu informieren und versuchen, eine möglichst objektive Haltung mit reinzubringen. ich komme aus den Geistes- und Sozialwissenschaften, ich weiß, dass Objektivität eine Illusion ist, das gibt es einfach nicht. Man muss sich auch im Kontext des Geschehens sehen und wahrnehmen und ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Ich glaube, viele junge angehende JournalistInnen sollten nicht sozusagen den Wunsch haben, die Objektivität par excellence zu sein, sondern sich selber zu verstehen, sich mit einzubringen und ihre eigene Meinung zu kontextualisieren. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist auch für Lesende oder Hörende, Sehende, was auch immer, am Ende etwas, mit dem sie sich am ehesten widerspiegeln könnten. Also das ist sehr, sehr entscheidend für mich. Und ich glaube, dass es wichtig wird, vor allem weiterhin in Zukunft im Kollektiv zu denken. Was ich gerade meinte, kleinere Medienprojekte müssen sich sozusagen zusammenschließen, beziehungsweise im kollektiven Denken erweitern, damit sie am Ende sich ein bisschen behaupten können gegen diese großen Algorithmen, gegen die sozialen Medien, gegen US-Unternehmen, gegen Medienhäuser, die noch immer supportet werden durch viele Gelder. Da glaube ich, steckt sehr viel Potenzial auch, sich wiederzufinden. Ich will natürlich nicht sagen, dass alle dort landen müssen. Ja, andere dürfen auch in die großen Medienhäuser gehen, wenn sie die Ambitionen haben. Aber ich glaube, es ist wichtig, immer sich auf das zurückzubesinnen, was sie selber am liebsten konsumieren. Und sehr schwere Frage, ehrlich gesagt, weil man kann sich darin sehr, sehr verlieren und so schwadronieren und große Floskeln abladen. Aber ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen auf den Punkt gebracht.
Ein pragmatischer Journalist. 2025 habt ihr, du hast es erwähnt, den 30-jährigen Geburtstag gefeiert. Wird das Megafon den 50er auch zelebrieren?
Unbedingt. Ob ich dann dabei sein werde, das weiß ich nicht.
Du bist ein junger Mensch. Also.
Ich bin ein junger Mensch, genau. Ich gehe jetzt auf die 30 zu. Es tut schon ein bisschen weh. Ich habe ein bisschen Angst. Aber
nicht so weh.
Ja, am Ende ist es immer halb so schlimm. Aber ich glaube, wenn man sich damit auseinandersetzt, dann ist es wie so eine große 30, die über meinem Kopf schwebt. Aber ja, ich werde auf jeden Fall vorbeischauen bei dem 50-Jahre-Event. Und ich hoffe, dass das Megafon bis dahin sogar noch gewachsen ist. Ich glaube, da steckt sogar sehr viel Potenzial drin. Eine Straßenzeitung ist etwas gefühlt für mich, das hat was Zeitloses, obwohl das Printsterben so voranschreitet, weil es eben diese soziale Komponente hat und ich hoffe, dass das immer weiterleben wird und wir unseren sozialen Zugang auch nicht verlieren werden. Wir alle sozusagen im Miteinander. Deshalb 50 Jahre unbedingt.
Eine deiner Vorgängerin ist ja immerhin Vizebürgermeisterin geworden. Ein Weg in die Politik, würdest du das ausschließen?
Ja, tatsächlich würde ich das ausschließen. Ich glaube, ich bin nicht der Mensch für große Reden und ich glaube, ich bin auch kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt stehen möchte. Ich habe das selten gesucht. Ich erzähle zwar gerne Geschichten und erzähle die anderer, aber ich möchte mich selber nicht unbedingt im Fokus sehen. Politik ist ein sehr ich-zentriertes Business. Es geht um Charisma, es geht darum, die eigene Vorstellungen und die eigenen parteipolitischen Interessen zu vertreten. Dafür bin ich, glaube ich, nicht der Richtige. Ich bin eher der, der darüber berichtet oder von außen judgy draufschaut. Das ist dann eher meine Art.
So, wir kommen schon zu unserer letzten Rubrik in aller Kürze. Meine Fragen sind so mittelkurz, aber deine Antworten sollten recht kurz sein. Was machst du in der Früh als erstes, ins Handy schauen oder in irgendeine Art von Zeitung?
Ins Handy schauen.
Beschreib Graz in drei Worten.
Warm, schön und offenherzig, sehr offenherzig.
Apropos Straßenzeitung, wo ist denn deine Lieblingsstraße in Graz?
Das ist sie ist in Jacomini, direkt meine Straße, in der ich wohne, das ist die Kastellfeldgasse.
Schöne Straße, ja. Letzte Frage, rot oder schwarz, und das ist nicht politisch gemeint.
Schwarz, das lässt sich leichter kombinieren.
Okay. Claudia, herzlichen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg mit dem Megafon 2026. Liebe Hörerinnen und Hörer, kaufen definitiv auch zur Monatsmitte oder danach. Oder auch gern mal den Chef oder die Chefin fragen, ob ihr vielleicht irgendwelche Aktivitäten gemeinsam mit dem Megafon machen könnt. Das wäre tatsächlich, glaube ich, sehr wichtig für eine Stadt wie Graz und eigentlich auch darüber hinaus, weil das Megafon gibt es auch in der einen oder anderen Bezirksstadt. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit.
Dankeschön für die Einladung.
Sehr gern.
War das nicht fein? Das war der Haubentaucher-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Werk doch bitte positiv und teilt es auf dem Kanal eurer Wahl. Ewige Dankbarkeit ist euch gewiss.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.